Neurourbanistik beschreibt die Erforschung des Einflusses von Stadtleben auf die psychische Gesundheit, auf das psychische Wohlbefinden. Und interessanterweise finden wir, dass Schönheit oder etwas, einen Ort als schön empfinden, tatsächlich einen ganz großen Effekt auf das emotionale Wohlbefinden der Menschen hat. Dort, wo man Schönheit angibt, gibt man eher wenig Stress an. Ich kann sagen, wir brauchen Räume, Orte, die sozialer Isolation entgegenwirken. Das ist das eine. Und wir brauchen eine Stadtgestaltung, die dichte Stress entgegenwirkt. Zeit, die wir vor der eigenen Haustüre verbringen, statt dahinter, ist soziale Zeit und die ist gut für uns.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Schön, dass Sie dabei sind und ich verspreche Ihnen viele interessante Gespräche und Themen, die Sie so noch nicht gehört haben. Heute zum Beispiel geht es um das Thema Neurourbanistik. Neurourbanistik, also Kombination aus zwei Worten. Zu Gast ist der Psychiater und Stressforscher Professor Dr. Mazda Adli. Er ist Chefarzt der Vliedner Klinik Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und er hat das interdisziplinäre Forum Neurourbanistik gegründet. Wir werden gleich erfahren, was das genau ist. Bei der Neurourbanistik geht es um die Wirkung von städtebaulichen Faktoren auf das psychische Wohlbefinden. Die emotionale Stadt, so heißt heute unser Thema. Herzlich willkommen, Professor Dr. Mazda Adli.
Ich freue mich, hier zu sein.
Grüße Sie. Schön, dass das klappt. Wir haben ein großes Thema vor uns. Sie forschen zum Thema Neurourbanistik. Also setzt sich zusammen aus Neuro, irgendwas mit Nerven, sag ich mal, und Urbanistik, also Stadtforschung. Beschreiben Sie mal dieses Forschungsgebiet.
Also Neurourbanistik ist ein Wort, was Sie vergeblich im Duden nachschlagen, denn dort werden Sie es nicht finden. Es ist eine Wortneuschöpfung, ein Wort, was ich mir ehrlich gesagt irgendwann mal habe ausdenken müssen, weil für das, was wir vorhatten in der Zeit, als wir die Neurourbanistik begründet haben, es schlicht kein Wort gab. Neurourbanistik beschreibt die Erforschung des Einflusses von Stadtleben auf die psychische Gesundheit, auf das psychische Wohlbefinden, den Einfluss von Stadtleben auf Emotionen, auf unser Verhalten, auf unsere Psyche ganz allgemein. Und um diese Frage richtig zu beantworten, braucht es auch einen Schulterschluss zwischen den Disziplinen, die sich mit dieser Thematik aus verschiedenen Richtungen befassen. Und das ist neben der Medizin, für die ich stehe, ich bin ja Psychiater, Facharzt für Psychiatrie, neben der Medizin ist es die Psychologie, es ist die Architektur, es ist die Städteplanung, es ist die Sozialwissenschaft, die Geografie, die Biologie bis hin zur Philosophie, die auch beteiligt ist bei uns, die Ästhetikforschung. All das kommt zusammen und bildet insgesamt diese neue Forschungsdisziplin.
Was war denn für Sie so der Auslöser, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und diesen Begriff zu prägen und zu erfinden? Sind Sie irgendwie durch die Stadt gelaufen und haben gesagt, wenn ich links und rechts gucke, das ist doch krankmachende Architektur?
Nein, so ganz so war es nicht. Ich bin eigentlich gerne in der Stadt und ich lebe auch in Berlin mit großer Überzeugung und habe auch gar nicht vor, die Stadt zu verlassen. Nein, so war es nicht, sondern ich bin als Stressforscher daran interessiert, was verändert unsere Stressempfindlichkeit als Menschen und befördert dadurch vielleicht Stressfolgeerkrankungen, was erhöht das Risiko für solche Erkrankungen. Und dann bin ich über den Befund gestolpert, dass Menschen, die in Städten wohnen, ein höheres psychisches Erkrankungsrisiko haben, um das anderthalbfach vergrößerte Depressionsrisiko, ein fast um das Doppelte erhöhtes Schizophrenierisiko. Bei der Schizophrenie gibt es sogar ein Dosis-Wirkungsverhältnis, ein doppeltes Dosis-Wirkungsverhältnis, nämlich je größer die Stadt ist, in der jemand aufgewachsen ist und je mehr Jahre man in einer großen Stadt aufgewachsen ist, desto höher ist später im Erwachsenenalter eben das Schizophrenierisiko. Und daher habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Was? Und man muss dazu sagen, diese Erkrankungen, die in den Städten gehäuft vorkommen, haben schon alle irgendwie was auch mit dem Faktor Stress zu tun. Da spielt der Faktor Stress eine mit auslösende Rolle, wenn auch nicht die alleinige. Und deswegen habe ich mich angefangen, mit dieser Frage zu befassen. Und mir schien das auch gar nicht erstmal einleuchtend, dass Stadtbewohner und Bewohnerinnen ein größeres psychisches Krankheitsrisiko haben. Denn schließlich findet man in der Stadt auch sehr viel leichter gute Versorgung, Behandlung. Da wimmelt es an Psychiatern und Psychotherapeuten. Ja, ganz so ist es nicht. Auch hier in der Stadt haben wir übrigens längere Wartezeiten, als einem lieb sein kann. Aber es sind doch zumindest die Orte, wo man schneller an gute Versorgung herankommt. Also warum sind die Menschen in Städten diesem höheren Risiko ausgesetzt? Diese Frage wollte ich beantworten. Und deswegen habe ich mich auf die Suche nach den Antworten gemacht.
Sie haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist ja ein Widerspruch. Also auf der einen Seite tolle Versorgung in den Städten, hohe Lebensqualität, umfassende kulturelle und Freizeitmöglichkeiten. Aber auf der anderen Seite, Sie haben es gesagt, höherer Grad an psychischen Belastungen. Irgendwie ein Widerspruch.
Ja, total. Und dieser Widerspruch gilt auch vor allen Dingen für die Psyche, denn auf der Ebene körperlicher Gesundheit, das ist, kann man ganz klar sagen, geht es den Stadtmenschen besser. Stadtmenschen ernähren sich gesünder, sie machen regelmäßiger Sport, haben insgesamt bessere Gesundheitswerte, gehen auch vielleicht regelmäßiger zum Arzt. All das bewirkt im Vergleich eine bessere körperliche Gesundheitsverfassung von Stadtbewohnern im Vergleich zu Landbewohnern. Bei der Psyche scheint es anders zu sein.
Sie haben einmal ein Buch geschrieben, das hieß Stress and the City, warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Also Stress and the City, das spielt ein bisschen mit Sex and the City, der Erfolgsserie, klar. Können Sie es eingrenzen? Was am Stadtleben macht uns eigentlich krank?
In diesem Buchtitel steckt natürlich auch schon ein Teil der Antwort. Es ist Stress. Vor allen Dingen geht es hier um sozialen Stress, der uns an die Nieren oder vielmehr ans Gehirn zu gehen scheint. Sozialer Stress ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen, aus der Interaktion von Menschen miteinander entsteht, vor allem wenn sie auf begrenztem Raum zusammenleben. Er entsteht übrigens auch aus dem Fehlen von sozialer Interaktion, wie man es vielleicht erleben kann, wenn man Einsamkeit erlebt. Also sozialer Stress steht hoch im Verdacht, gesundheitsrelevant zu sein in der Stadt. Und es gibt zwei Formen von sozialem Stress, denen wir besonders auf der Spur sind. Das eine ist dichter Stress, wenn es zu eng ist, wenn ich keinen persönlichen Rückzugsraum habe, wenn meine Territorialgrenzen in Frage gestellt sind. Dichter Stress. Und die andere Stressform ist Isolationsstress. Also wenn man das Gefühl hat, um einen herum tobt das Leben, aber man selber gehört nicht dazu. Wenn man so eine Art Ausschlusserfahrung macht, wenn man nicht zur Mehrheitsgesellschaft zählt, wenn man mit der Anonymität der Stadt vielleicht nicht klarkommt, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, am Stadtleben zu partizipieren. Das können gesundheitliche und mobilitätseinschränkende Faktoren sein, das können wirtschaftliche Faktoren sein und. Das kann Isolationsstress befördern und auch das ist sozialer Stress, der gesundheitsrelevant werden kann. Wichtig zu wissen ist auch, es ist der anhaltende, also der chronische Stress, der am Ende gesundheitsrelevant wird. Also sozialer Stress, der dauerhaft ist, der also chronisch ist und den ich als unbeeinflussbar erlebe. Das sind so die Faktoren, die dem Ganzen dann einen giftigen Stachel verleihen können.
Bleiben wir mal bei dem Dichtestress. Sie haben gesagt, es geht um den anhaltenden Stress. Also nicht, dass ich mal eine Stunde in der überfüllten U-Bahn sitze auf dem Weg zur Arbeit, sondern dass ich eine hohe Dichte um mich herum habe, permanent, die eine bestimmte Form von Überforderung nach sich zieht. Wo erleben Sie das typischerweise im Stadtbild oder in Wohnsituationen von Menschen?
Also chronischer Dichtestress entsteht zum Beispiel dann, wenn ich in schlecht gebauter Umgebung lebe, wo Türen und Fenster nicht richtig schließen, wo ständig der Lärm der Umgebung, der Straße oder der Nachbarn durchdringt, wo man dadurch auch gar keinen eigenen Rückzugsraum mehr vorfindet, um sich von der Betriebsamkeit der Stadt mal zu erholen. Er kann natürlich auch dort entstehen, wo der Wohnraum zu knapp ist. Und obwohl in Deutschland über die letzten Jahrzehnte bekanntermaßen die Wohnfläche pro Kopf deutlich gestiegen ist, so gibt es doch immer noch zu viele Menschen, die auf zu knappem Wohnraum leben. Menschen, die sich ausreichenden Wohnraum nicht leisten können, sind manchmal und überdurchschnittlich oft auch Familien mit Kindern. Dann, wenn ich einfach gar keine Privatsphäre habe, wenn es einfach wirklich zu eng ist, zu bedrängt ist, von Menschen in Übergangsunterkünften ganz zu schweigen. Also dort, das sind so Situationen, wo Dichtestress entsteht. Und wenn man das Gefühl hat, das nicht verändern zu können aus eigener Kraft, wenn man das Gefühl hat, die Umgebung nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechend beeinflussen zu können, dann wird es problematisch.
Also Dichtestress darf man nicht verwechseln per se mit einer urbanen Dichte, also möglichst vielen Menschen, die auf einem Quadratmeter Grundstück wohnen, zum Beispiel in einem Hochhaus. Das muss nicht Dichtestress nach sich ziehen, wenn man an Hochhäuser am Rande des Central Parks denkt, mit großen Wohnungen und einer entsprechenden Ausstattung.
Ganz genau. Also die soziale Dichte, die Einwohnerzahl pro Quadratmeter sagt noch nicht viel über tatsächlich erlebten Dichtestress aus. Wenn der Wohnraum, auf den viele, viele Menschen auf wenigen Quadratmetern zusammenleben, so gut geschaffen ist, so gut gemacht ist, dass alle gut miteinander leben können, dann ist es prima und verursacht keinen toxischen Dichtestress. Sondern Dichtestress ist eben ein Resultat von im Prinzip von schlecht gemachtem Wohnraum. Das muss man eigentlich sagen. Es ist eher eine Qualitätsfrage als eine Quantitätsfrage. Ich war selber vor einiger Zeit eine Weile in einem Apartment am Central Park in New York und durfte da eine kurze Zeit verbringen. Und ich muss sagen, obwohl da ganz, ganz viele Menschen in diesem Quartier zusammenleben, hat man da eine ausgezeichnete Lebensqualität. Das ist natürlich auch eine privilegierte Stelle New Yorks, direkt neben dem Central Park. Aber da leben auch ganz viele Menschen. Die leben aber unter sehr schönen Bedingungen und man hat freie Sicht über den Park und man hat einen Aufzug, der einen schnell überall hinführt. Außerdem hat man genug Aufzüge, die das tun. Und alle sind freundlich miteinander und interagieren sehr schnell und es gibt gute Kontakte. Da entsteht kein dichter Stress.
Trotz hoher urbaner Dichte. Bleiben wir nochmal bei dem Stressbegriff, den ja die meisten Leute kennen, sozusagen von der Arbeit. Wenn man viele Projekte hat, viele Themen und Kalendertermine sich knubbeln. Was unterscheidet von diesem Stress den Stadtstress?
Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer Stressformen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen können. Stadtstress und sozialer Stadtstress ist eine Stressform, die gesundheitsrelevant werden kann. Aber natürlich gibt es auch Stress, der aus hohen Ansprüchen und unerfüllbaren Ansprüchen erwachsen kann, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere einem gegenüberstellen. Es gibt Stress, der aus ständiger Unterbrechung bei der Arbeit resultieren kann. Es gibt Stress, der aus der Gleichzeitigkeit verschiedener Aufgaben, Multitasking ist ja das Stichwort, resultieren kann. Es gibt Stress aus ganz vielen Gründen. Es gibt traumatischen Stress, den man im Leben erleben kann und der einen dann durchs ganze Leben begleiten kann oftmals. Also es gibt viele verschiedene Stressformen, die gesundheitsrelevant sind. Es gibt noch viel mehr Stressformen, die aber gar nicht gesundheitsschädlich sind, sondern zu einem gesunden Leben dazugehören. Das muss will ich an dieser Stelle auch erklären. Stress ist nicht per se etwas Negatives und etwas Schädliches, sondern Stress gehört zunächst mal zu unserem Leben dazu. Hm. Und ein Leben ohne Stress wäre ehrlich gesagt gar kein lebenswertes Leben. Aber solange ich das Gefühl habe, den Stress kontrollieren zu können, solange ich das Gefühl habe, irgendwie Einfluss darauf zu haben, und mich auch aus einer stressigen Situation wieder entfernen kann, wenn mir danach ist, ist der Stress überhaupt nicht schädlich. Und deswegen ist zum Beispiel auch eine Fahrt mit der überfüllten U-Bahn in der morgendlichen Rush-Hour zwar vielleicht nervig, aber er ist nicht gesundheitsschädlich, weil das eine begrenzte Zeit ist und die Fahrt irgendwann auch vorbei ist.
Okay, das ist die gute Nachricht dieses Podcasts. Mit Sicherheit nicht die einzige. Dieser Stadtstress, dem kann man sich aber in vielen Fällen nicht entziehen. Und Sie haben mal gesagt, dass die Urbanisierung für die Gesundheit der Menschen so wichtig werden könnte wie der Klimawandel. Erklären Sie das mal.
Ja, ich will eigentlich die eine Bedrohung nicht mit der anderen aufwiegen. Und mittlerweile, muss man sagen, ist der Klimawandel auch so weit fortgeschritten, dass auch er mit, übrigens auch mit vielen psychischen Folgeerscheinungen einhergeht. Auch damit befassen wir uns in unserer Forschung übrigens auch, weil die Veränderungen des Klimas und gerade die globale Erwärmung in allererster Linie in der Stadt zu spüren sind. Wenn wir an Urban Heat Islands, also an urbane Hitzeinselentwicklungen in der Stadt denken, sind Menschen während Hitzewellen in der Stadt besonders schutzlos ausgeliefert. Und das alleine hat wiederum auch psychische Folgen. Wir werden alle reizbarer, wenn es zu heiß wird. Und wir sehen dann auch eine Zunahme häuslicher Gewalt, zum Beispiel während Hitzewellen oder eine vermehrte Vorstellung in Notaufnahmen, auch eine erhöhte Suizidziffer während Hitzewellen. Also Stadtleben und Klimawandel, das ist auch nochmal etwas, was sich in besonderer Weise ungünstig miteinander verbindet. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in Berlin gerade versuchen, ein großes Forschungsnetzwerk zu etablieren, was nach Wegen sucht, wie die Stadt sich gut auf veränderte klimatische Bedingungen vorbereiten kann, wie wir unsere Anpassungsfähigkeit verbessern können und wie wir auch unsere Resilienz verbessern können. Und auch das machen wir in einem interdisziplinären Ansatz. Also, beides ist nicht gut für uns, wenn wir uns nicht damit befassen, wie wir es gut machen können. Und wenn wir uns allerdings der Frage stellen, wie kann die Stadt gut für uns sein? Wie können wir die Stadt, wie wollen wir in der Stadt leben? Wie können wir die Stadt so strukturieren, so bauen, so gestalten, dass wir einfach auch viel Benefit daraus ziehen können? Dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, denn eine Sache will ich auch klarstellen, das Stadtleben hat in erster Linie Vorteile und ich würde auch sagen, die Vorteile der Stadt überwiegen die Nachteile, aber es gibt bestimmte Menschen, die vor allen Dingen die Nachteile zu spüren bekommen und um die müssen wir uns vor allen Dingen kümmern. Mhm.
Die Vorteile und die Nachteile und wie unsere gebaute Umwelt und die Emotionen zu tun haben miteinander, das versuchen Sie in einem Forschungsprojekt gerade rauszubekommen. Das trägt den Titel Deine emotionale Stadt. Also da untersuchen Sie, wie Städte auf unsere Emotionen wirken. Erklären Sie mal dieses Forschungsprojekt. Was ist das Ziel dessen?
Das ist ein Projekt, Deine emotionale Stadt, das wir übrigens durch Förderung der Berlin University Alliance realisieren. Das ist das Exzellenznetzwerk der Berliner Universitäten. Und damit haben wir auch einen Zusammenschluss der verschiedenen genannten Fachdisziplinen, die eben aus den unterschiedlichen Berliner Unis kommen. Neben der Charité ist die TU und die Humboldt-Uni beteiligt, aber auch das Futurium ist eines unserer ganz wichtigen Kooperationspartner. In diesem Projekt geht es darum, die Emotionen in Berlin zu messen und sowas wie eine Emotionskarte Berlins zu entwickeln. Eine emotionale Wetterkarte, wenn man so will. Und es gibt eine App, über die kann jeder Mensch in Berlin an diesem Projekt teilnehmen und selbst eine Woche lang zur Stressforscherin oder zum Stressforscher werden. Die App, die ist auch kostenlos, heißt Urban Mind, und dort in dieser App findet man das Projekt Deine Emotionale Stadt. Und wenn man darauf klickt, dann findet man sofort den Einstieg. Und die Idee ist, dass man dreimal am Tag mit uns die eigenen emotionalen Erfahrungen teilt, während man dem eigenen städtischen Alltag nachgeht. Und wir erfassen auch ein GPS-Signal, und so dass wir die Angabe der Emotion mit einer Geolokalisierung verknüpfen können und dadurch sozusagen eine Karte entsteht. Und daran arbeiten wir gerade, und es sind eben alle Berlinerinnen und Berliner eingeladen, sich hieran zu beteiligen. Das ist sozusagen ganz aktive Stressforschung, Stadtstressforschung, die man dann macht. Und deswegen ist das Ganze auch ein Citizen Science Projekt, also ein bürgerwissenschaftliches Projekt. Und in regelmäßigen Abständen stellen wir die Ergebnisse auch im Futurium vor, diskutieren sie mit den Menschen, die sich daran beteiligt haben, aber auch mit allen anderen, die Frage interessiert, wie geht's eigentlich unserer Stadt so emotional. Und ja, das ist ein Projekt, was wir mit viel Enthusiasmus machen, was sehr viel Interesse auf sich vereint und wovon wir alle richtig begeistert sind. Mhm. Deine emotionale Stadt läuft auch noch, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können ab heute mitmachen.
Genau, auf futurium.de kann man gucken, Urban Mind heißt die App, und wird auch begleitet mit vielen Veranstaltungen. Wer nicht aus Berlin ist, das Futurium ist das Haus der Zukünfte, befindet sich in Berlin-Mitte, ist ein erlebbares Museum, eine Ausstellungshalle mit Zukunftsforschung, mit Stadtforschung, mit Klimaforschung und vielen Trends. Und das Thema Neurourbanistik und deine emotionale Stadt ist ein Teil davon. Wie funktioniert das? Also man lädt diese App runter und dann wird man dreimal am Tag gefragt, wie geht's dir? Gut, schlecht, gestresst, nervös, genervt?
Ganz genau. Es werden verschiedene emotionale Dimensionen angeboten, und die kann man anklicken und unterschiedliche Schweregrade auch dabei angeben. Und dann fragen wir noch ein paar Umgebungsdetails, zum Beispiel, ob man gerade alleine ist oder mit anderen zusammen, ob man drin ist oder draußen. Wir fragen auch nach dem Wetter oder auch schlicht danach, ob es gerade schön ist dort, wo man ist. Und all das verbindet sich dann eben zu dieser emotionalen Wetterkarte.
Also das heißt aber, dieser Faktor schön, dieses sehr subjektive Empfinden, finde ich es hier schön, fühle ich mich hier wohl, das wird dort auch eingetragen.
Das wird doch.
Das ist eine Messgröße in Anführungszeichen.
Genau. Und wie wir alle wissen, ist ja das, was wir schön finden, sehr, sehr subjektiv. Das, was Sie schön finden, mag für mich überhaupt nicht zutreffen und umgekehrt. Das heißt, dazu können wir gar nichts sagen, aber es ist eben ganz eine ganz subjektive Beurteilung der Schönheit der Umgebung. Und interessanterweise finden wir, dass Schönheit oder etwas, einen Ort als schön empfinden, tatsächlich einen ganz großen Effekt auf das emotionale Wohlbefinden der Menschen hat. Dort, wo man Schönheit angibt, gibt man eher wenig Stress an.
Das heißt, Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die unsere gebaute Umwelt planen, umbauen oder gestalten, haben eine große Wirkung auf die emotionale Situation dieser Stadt und können beeinflussen, wie diese emotionale Wetterkarte aussieht, heute und vielleicht in 10 Jahren, wenn man ein bisschen was umbaut.
Ganz offenbar, ja. Also es scheint sich offenbar doch auszuzahlen, auch auf irgendwie ästhetische Aspekte einen Wert zu legen. Also auch bei aller Subjektivität ästhetischen Empfindens ist es doch so, dass das bei den Menschen wahrgenommen wird und eben auch emotional ankommt. Ich habe eigentlich sonst, bis ich auf dieses Ergebnis stieß, habe ich eigentlich immer gesagt, ein Ort muss in erster Linie gut funktionieren und er muss zum Beispiel sozial gut funktionieren und die Menschen zusammenbringen. Und es gibt auch jede Menge Beispiele so für Orte, die sind nicht unbedingt städtebauliche Kleinode, aber die Menschen kommen dort zusammen und gestalten das zusammen und fühlen sich dort wohl. Und ich war doch selber auch überrascht zu sehen, welche Bedeutung Menschen Schönheit beimessen.
Gibt es mit Blick auf die Ergebnisse, die da vielleicht schon zu sehen sind, bestimmte Orte, die in positive oder negative Richtung besonders ausschlagen? Was können Sie schon sagen?
Also es ist noch ein laufendes Projekt und wir sneaken zwar immer wieder zwischendurch in die Ergebnisse, das wollen wir auch ganz bewusst so tun, weil es eben natürlich auch ein bürgerwissenschaftliches Projekt ist und wir zwischendurch eben auch diese Ergebnisse dann auch mit den Beteiligten austauschen. Das gerade genannte Ergebnis über die Bedeutung der Schönheit ist etwas, was für mich ein wichtiges Zwischenergebnis ist, aber wir finden zum Beispiel auch, dass in bestimmten sozial schwächeren Räumen unserer Stadt, die Emotionen gar nicht mal so negativ sind wie gedacht, sondern eher überdurchschnittlich positiv und Stresswerte eher unterdurchschnittlich sind, also günstiger sind und in, sagen wir mal, teuren Gegenden, wirtschaftlich gut aufgestellten Gegenden, aber auch Gegenden, in denen Mieten teuer sind, Stresswerte eher etwas höher sind und Zufriedenheitswerte niedriger. Das sind allerdings, muss ich sagen, noch mit sehr viel Vorsicht zu genießende Zwischenergebnisse. Das kann sich auch mit steigender Fallzahl und Teilnahmezahl auch wieder ändern. Aber das sind erstmal auch Ergebnisse, die uns aufmerken lassen. Ein anderes Ergebnis, was ich persönlich interessant finde, ist die Altersverteilung von Einsamkeit. Wir messen also auch die Einsamkeit hier in der Stadt. Das steht auch im Zentrum so unserer Forschung mit, weil Einsamkeit zu Isolationsstress dazu gehört. Einsamkeit ist eine Form von Isolationsstress und damit von sozialem Stress und belastet viele Menschen, gerade auch in Städten. Und wir finden, dass es vor allen Dingen die jüngeren Altersgruppen sind, die höhere Einsamkeitswerte angeben. Dann werden die Werte etwas besser mit steigendem Alter, um dann allerdings jenseits der 75 steil wieder anzusteigen. Wir haben also so eine Art U-Kurvenverlauf für Einsamkeit und das entspricht dem, was wir mittlerweile auch aus anderen globalen Regionen sehen, dass Einsamkeit zwei Risikoaltersbereiche hat, nämlich das jüngere Erwachsenenalter und das hohe Lebensalter.
Und worauf führen Sie das zurück? Also gerade für junge Leute, die sind mobil, es gibt viele Freizeitmöglichkeiten, man kann ausgehen. Das städtische Leben bietet ja eigentlich viele Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu begegnen. Wie kommt es, dass das, was wir gebaut haben als Städte, offensichtlich in jüngeren Zielgruppen besonders eine Einsamkeit erzeugt?
Ja, im jungen Erwachsenenalter gibt es natürlich auch viele Veränderungen in der Lebensgestaltung, auch in der Lebensumwelt. Viele Menschen ziehen dann zum Beispiel erst in eine größere Stadt, um vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, verlassen damit auch die gewohnten sozialen Gruppen und Freundeskreise und Familien. Für viele beginnt ein neues Leben. Viele starten ein Familienleben. Das sind alles natürlich auch Risikobereiche, wo Einsamkeit sich einstellen kann, wenn man in seinem neuen Leben nicht sicher Fuß fassen kann, keine Trittsicherheit bekommt. Also ist das schon auch ein psychologisch nachvollziehbares Risiko, was es da gibt. Und wir haben gerade während der Pandemie, das kann ich auch aus meiner ärztlichen Praxis sagen, die Erfahrung gemacht, dass gerade junge Menschen sehr einsam wurden und quasi auch aus ihren Entwicklungen gerissen wurden, weil eben plötzlich, als zum Stillstand kam, da war eigentlich die junge Altersgruppe besonders schwer betroffen, viel mehr noch als die Älteren, was eben solche psychischen Folgen anbelangte und Einsamkeit war dabei ganz führend weit oben. Also es sind vor allen Dingen eben die sozialen Veränderungen, die lebensräumlichen Veränderungen, die biografischen Veränderungen, die dann eben auch massiv sind in diesem Alter, die das hohe Risiko mit sich bringen und das sehen wir eben gerade auch in der Stadt.
Also deine emotionale Stadt, laufendes Forschungsprojekt. Auf futurium.de gibt es weitere Infos. Herr Professor Adli, mit diesen Ergebnissen könnte man ja dann Städte umbauen und so gestalten, dass Stress reduziert wird und möglichst positive Emotionen gefördert werden. Wie sähe eine solche emotional gesunde Stadt aus oder was wäre, wenn wir jetzt an Architektur und Stadtplanung denken, was wären sozusagen die städtebaulichen Voraussetzungen für eine emotional gesunde Stadt?
Ich muss natürlich sagen, ich bin selber kein Stadtplaner, ich bin auch kein Architekt und deswegen fehlt mir natürlich auch das Instrumentarium, was man natürlich dann auch hat, wenn man Architektur studiert oder Stadtplanung, um hier wirklich eine gute Antwort zu geben. Aber ich kann sagen, wir brauchen Räume, Orte, die sozialer Isolation entgegenwirken. Das ist das eine. Und wir brauchen eine Stadtgestaltung, die sozialer Dichte oder Dichte Stress entgegenwirkt. Das folgt, wenn man die Sozialstresshypothese, die ich anfänglich erklärt habe, ernst nimmt. Dass nämlich Dichtestress und Isolationsstress zu den Hauptstressoren gehören. Und daraus folgt für mich, wir brauchen öffentlichen Raum, der gut gestaltet ist und der gut funktioniert und der von den Menschen auch genutzt wird. Wir müssen also Begegnungsräume schaffen. Und ich bin ein bisschen in Sorge, weil öffentliche Räume eher knapper werden. Gerade auch nicht kommerziell genutzter öffentlicher Raum weniger wird, weil natürlich Grund und Boden teurer werden, ist auch nachvollziehbar, weil wir uns natürlich auch nachverdichten müssen, auch nachvollziehbar. Aber umso mehr ist es wichtig, darauf zu achten, dass uns Begegnungsräume bleiben, dass soziale Räume bleiben. Denn dieser öffentliche Raum ist ein Gegengift, ein Antidot gegen sozialen Stress, der krank macht. Und wir brauchen dazu, also gerade in Berlin haben wir eigentlich gute Voraussetzungen mit unseren enorm breiten Bürgersteigen, die es ja sonst in keiner anderen Stadt so gibt. Das sind Orte, die Begegnungsräume sind und nicht nur Transitzonen. Und wo man auch für ein Schwätzchen oder gut stehen bleiben kann, ohne gleich von anderen Passanten angerempelt zu werden. Das sind Orte, wo man auch mal ein paar Stühle in die Sonne schieben kann in der warmen Jahreszeit und gemeinsam einen Kaffee trinken kann und. Und solche Räume braucht es. Und wir müssten eher darauf achten, wie kann man öffentlichen Raum so gestalten, dass er auch gut genutzt wird. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen dann einen öffentlichen Raum gut nutzen, wenn sie ihn selber auch ein bisschen mitgestalten können. Also wenn nicht jeder Stuhl und jede Bank festgeschraubt am Boden sind und man da nichts hin und her schieben kann, sondern wenn man ein bisschen was selber auch verändern und beeinflussen kann, dann wird dieser Raum auch genutzt. Und die andere Lehre, die wir aus der Neurourbanistik ziehen, ist die Bedeutung, die Grünflächen haben, ehrlich gesagt. Wir haben eine große Studie gemacht mit dem Umweltbundesamt zusammen und haben dazu Menschen im Scanner, also mittels funktioneller Kernspintomographie, einem Stresstest unterzogen und im Scanner beobachtet, wie das Gehirn unserer Probanden auf Stress reagiert und uns dann auch angeguckt, wie sieht es eigentlich mit der Grünflächenverteilung um die Wohnräume dieser Probanden aus. Es waren gesunde Berliner Versuchspersonen und wir haben Erstaunliches festgestellt, nämlich, dass mit dem prozentualen Anteil von Grünflächen in einem riesigen Radius von 1,5 Kilometer die Aktivität in Hirnarealen steigt, die eher Stress entgegenwirken, die Emotionen regulieren, die Stress beruhigen. Je grüner es wurde an deren Wohnraum, nicht in unserem Labor, wo wir die Messungen durchgeführt haben, sondern an deren Wohnraum, je grüner es wurde, desto aktiver waren diese stressregulierenden Areale in unserem Stressexperiment. Und das bedeutet, obwohl das jetzt auch Korrelationen und keine Kausalitäten sind, die wir dann nachweisen können, liegt aber doch auch aus anderen Befunden, die wir zu dieser Thematik haben, es sehr nahe zu sagen, Grün geht direkt ins Gehirn und beeinflusst unsere seelische Gesundheit. Und deswegen brauchen wir auch Grünflächen, die erreichbar sind, die gut verteilt sind, die auch gerecht verteilt sind in der Stadt. Und auch da sind wir ehrlich gesagt in Berlin schon auch ganz gut aufgestellt, weil wir zum Glück eine sehr grüne Stadt haben. Und wenn wir nun dann auch noch dafür sorgen, dass die Grünflächen einfach gut in Schuss sind und so sind, dass Menschen auch da gerne Zeit drauf verbringen, wenn wir auch uns bewusst machen, dass auch ein kleiner Taschenpark, eine kleine Baumgruppe schon auch einen positiven Effekt haben, dann haben wir diesen Punkt, glaube ich, schon mal ganz gut ins Auge genommen.
Mhm. International gesehen, gibt es Städte, die besonders gelungen sich umgebaut haben, um auch emotional besser zu funktionieren oder der psychischen Gesundheit von Menschen besser zuträglich zu sein? Kennen Sie da was?
Also ich glaube, ich kenne immer nur so einzelne Projekte, die gemacht werden. Aber denn gerade Großstädte sind natürlich Orte, wo man einzelne Projekte sehr gut auch durchführen kann, um die Gesundheit zu beeinflussen. Auf der anderen Seite dauert es natürlich lange, bis eine ganze Stadt sich sozusagen als Modellstadt bezeichnen kann. Aber wir sehen zum Beispiel in Paris die große Umfunktionierung von Straßen in Rad- und Fußgängerzonen. Ich weiß, dass das auch sehr kontrovers in Paris diskutiert wird, aber eben auch sehr viel zur Lebensqualität der Menschen beiträgt. Ein ähnliches Projekt hat vor vielen Jahren mal der Bürgermeister von Bogota gemacht, hat da ganz viele Fahrradwege eingerichtet und auch das hat merklich zur Entspannung in dieser Megametropole geführt. Das sind zwar alles so kleine und einzelne Schritte, aber ich glaube, wenn wir auf diesem Weg zu mehr Sensibilität kommen und wissen, dass die Stadt, das Stadtleben ins Gehirn geht, das Stadtleben unmittelbar unsere Gesundheit beeinflusst, dann sind wir, glaube ich, einen riesigen Schritt auch schon voraus. Und hier in Berlin, wo ich nun lebe, muss man sagen, Berlin macht zufällig vieles richtig. Ich glaube, es macht unbeabsichtigt vieles richtig. Dadurch, dass es eben die schon erwähnten breiten Bürgersteige hat, dadurch, dass es viele, viele Grünflächen hat, die nicht nur in reichen, sondern auch in ärmeren Gegenden viel vorhanden sind, dass es viele Blauflächen hat und dass es einen Reichtum an Kulturräumen hat. Und über die müssen wir vielleicht auch noch sprechen, denn Kulturstätten, also Kulturzentren, Theater, Museen, Galerien, all das sind auch Räume, die unsere psychische Gesundheit beeinflussen. Warum? Weil das Begegnungsräume sind, weil es Orte sind, die uns dazu stimulieren, vor die eigene Haustüre zu treten und damit unmittelbar sozialer Isolation entgegenwirken. Und ich würde es auf eine Formel gebracht sagen, jedes Theater hat auch einen Gesundheitsauftrag.
Also es braucht die Kultur, es braucht die Außenanlagen, die Freiräume, aber manchmal gar nicht die großen Maßnahmen, sondern ein Bürgersteig mit Möglichkeit, sich aufzuhalten und vielleicht der Möglichkeit von zufälligen Alltagsbegegnungen kann genauso eine gute Wirkung haben.
Absolut. Also die informelle Begegnung in der Stadt zu fördern, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der wir uns auch gewahr werden. Wir brauchen Stimulation, dass die Leute vor ihre eigene Haustüre treten. Denn auch hier kann ich sagen, Zeit, die wir vor der eigenen Haustüre verbringen, statt dahinter, ist soziale Zeit und die ist gut für uns. Und wenn es dann auch möglich ist, einfach mit anderen Menschen leicht ins Gespräch zu kommen, weil der öffentliche Raum eben so gestaltet ist, dass ich darauf gerne Zeit verbringe und dass die gegenseitige Kontaktaufnahme eher leichter fällt, dann ist es gut für uns. Und wenn es dann auch noch ein paar grüne Einsprengsel gibt, wenn es den einen oder anderen Baum gibt, wenn es eine Wiese gibt oder einfach nur einen kleinen Taschenpark, dann ist das auch etwas, was direkt ins Gehirn geht und damit auch gut für uns ist.
Mhm. Sie sind außerdem Vorsitzender des interdisziplinären Forums Neurourbanistik. Das ist ein e.V. Dort arbeiten zum Beispiel Expertinnen und Experten aus Psychologie, Stadtplanung oder auch Architekten interdisziplinär zusammen. Sie haben da eine Charta der Neurourbanistik formuliert. Was steht da drin?
Dieses interdisziplinäre Forum Neurourbanistik war die erste Plattform, die wir begründet haben, um überhaupt Neurourbanistik zu definieren und dann auch zu betreiben. Ein Zusammenschluss verschiedenster Disziplinen. Ich habe sie am Anfang schon aufgelistet aus den gesundheitsforschenden und den stadtforschenden Disziplinen, gemeinsam auch mit Praktikern und Praktikerinnen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Und gemeinsam haben wir die Charta der Neurourbanistik verfasst, die über 9 Bereiche städtischen Lebens Empfehlungen ausspricht, wie eine gute Stadt aus der Idee der Neurourbanistik aussehen könnte. Und man kann diese Charta unter der Adresse neurourbanistik.de anwählen. Da gibt es sie auf Deutsch und auf Englisch. Und wir haben sie 2018 geschrieben. Und ich muss sagen, sie hat bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Das ist wahrscheinlich ein Merkmal einer guten Charta. Wie funktioniert das? Das unterschreiben Leute, dazu bekennen sich Leute und sagen Architekten, jawohl, ich mache da mit und halte mich daran bei dem, was ich plane und baue?
Also so Bekenntnisse, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, sondern es geht eher darum, dass wir in dieser Charta unsere Empfehlungen auch als wissenschaftliche Plattform, als Wissenschaftlergremium zusammengeführt haben. Das ist das Ergebnis von intensivem interdisziplinärem Austausch und wir haben daran sehr lange gearbeitet und unsere Erkenntnisse eben aus den verschiedensten Disziplinen zusammengeführt, gemeinsam ausgewertet und intensiv beraten, was eigentlich das Ergebnis ist, wenn wir all unsere Erkenntnisse zusammenführen aus Medizin, aus Architektur, Sozialwissenschaften, Geografie, Politik und. Und sind dann eben zu dieser Charta gekommen. Und es geht also eher darum, ein Ergebnis zu präsentieren, der eben aus dem Zusammenschluss vieler verschiedener Fachdisziplinen heraus entstanden ist und es ist jetzt nicht als Gütesiegel oder sowas gedacht, sondern als wissenschaftliches Ergebnis, was wir der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und dafür gab es 2018 auch eine Auszeichnung im Wettbewerb Deutschland Land der Ideen als ausgezeichneter Ort und darauf sind wir ganz stolz.
Also kann man mal gucken auf neurourbanistik.de. Wenn Sie so die letzten Jahre sich anschauen, was gebaut wird, wie unsere Stadt sich weiterentwickelt oder wie Städte insgesamt sich weiterentwickeln, ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden unter dem kritischen Auge des Stressforschers?
Das kann ich ehrlich gesagt so mit Ja oder Nein nicht beantworten. So viel hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht verändert, zumindest nichts aus meiner Sicht als Stadtbewohner und als Psychiater, der in einer Großstadt arbeitet. Es ist eigentlich, kann ich jetzt kein verändertes Mindset feststellen und auch keine veränderte Praxis. Aber ich erlebe schon ein großes Interesse an dem, was wir machen, also an unseren Ergebnissen in der Neurourbanistik. Ich erlebe da eine große Diskussionsbeteiligung, Interesse aus Seiten der bauenden Gewerke, der Architektur und der Stadtplanung und zum Glück auch ein wachsendes Interesse aus der Politik, denn auch für die Politik sind unsere Empfehlungen gedacht. So dass wir hier in Berlin mit unterschiedlichen Bereichen der Senatsverwaltung zusammenarbeiten und sie auch aktiv beteiligen. Und das, sagen wir mal, das Bewusstsein, dass die Awareness hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung verbessert, ist gestiegen und das ist schon mal etwas, was Mut macht.
Also schauen wir in die Zukunft. Welchen Wunsch haben Sie an das, was heute Architektinnen und Architekten planen, bauen, gestalten, was Stadtplanungen genehmigen und was heute so in die Höhe wächst an Gebäuden, an Mehrfamilienhäusern, vielleicht an Quartieren? Was wäre da Ihr Wunsch an alle, die uns zuhören?
Aus Sicht der Neurourbanistik ist mein Wunsch, dass wir uns klar darüber sind, dass wir vor allen Dingen Orte bauen müssen, die das Zusammenleben von Menschen und auch von Menschen, die sich eigentlich nicht kennen, gestalten. wir brauchen soziale Räume. Und wenn ich Wohnungen baue, dann muss ich auch an die Flächen dazwischen denken, die diese Wohnungen verbinden. Ich muss an die gemeinsamen Orte denken, wo sich die Menschen begegnen, die in diesen Wohnungen wohnen. Wir sind als Menschen soziale Wesen. Wir haben ein soziales Gehirn, was nach Verbundenheit dürstet. Und wenn wir diesem Bedürfnis gerecht werden, indem wir dafür sorgen, dass Menschen dort, wo sie wohnen, sich auch gut begegnen können, dass sie eine Begegnungsqualität haben, dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und um solche Begegnungsqualität zu schaffen, gibt es natürlich viele, viele Instrumente, indem man Gemeinschaftsflächen gut und attraktiv gestaltet, aber indem man auch dafür sorgt, dass eine Mischnutzung da ist, dass man Grund hat, die eigene Wohnung zu verlassen und in seiner eigenen Nachbarschaft sich zu bewegen, weil man vielleicht auch die Bedürfnisse des täglichen Alltags fußläufig erledigen kann. Das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass man auf andere Menschen trifft, dass man anderen Menschen begegnet, dass man andere Menschen kennenlernt. Und also sich klar darüber machen, dass wir Städte, dass wir Wohnräume, dass wir Arbeitsräume für soziale Wesen schaffen, das ist, glaube ich, das, was ich mir als Kernbotschaft wünschen würde.
Also Stadt ist auf jeden Fall mehr als Beton, sondern ist für den Menschen da. Das war eine gelungene Sensibilisierung für das Thema und wir sind sehr gespannt auf die Forschungsergebnisse von Deine emotionale Stadt. Dankeschön für das Gespräch, Professor Dr. Mazda Atli.
Dankeschön.
Also Stadt kann Stress auslösen und krank machen, ebenso wie Einsamkeit. Aber Stadt kann auch Begegnungen ermöglichen, Menschen verbinden, Lebensqualität schaffen und unsere Resilienz verbessern. Planende und Bauende haben also auch eine große Verantwortung dafür, wie die gebaute Umgebung auf Menschen und ihre Gesundheit wirkt. Das ist nicht zuletzt eine große Chance. Denn das, was heute krank macht, kann man ja umbauen. Und beim Neubau und in der Quartiersentwicklung kann man ja zumindest theoretisch von Anfang an alles so planen, dass Erkenntnisse aus der Neurourbanistik berücksichtigt werden. Also spannendes Thema. Weitere Infos finden Sie auf neurourbanistik.de zum heute besprochenen Forschungsprojekt Deine emotionale Stadt. Finden Sie mehr auf futurium.de. Die App, die man runterladen kann, heißt Urban Mind. Da können Sie also sich selbst auch beteiligen an diesem Forschungsprojekt. Außerdem empfehlen wir ganz aktuell eine Reportage zum Thema Der Kampf um die Fläche. Wie sollen Städte lebenswert werden? Gibt's derzeit in der ARD Mediathek. Verlinken wir auch in den Shownotes. Sie dürfen und sollten unbedingt diesen Podcast abonnieren und liken. Alle bisher erschienenen Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und zwei Themen möchte ich noch empfehlen zum direkt weiterhören. Das eine ist Folge 35, Verkehr in den Städten. Wie gelingt die Mobilitätswende? Zu Gast haben wir den Verkehrsforscher Professor Andreas Knie. Und Folge 47, das Wiener Modell, ein Vorbild für sozialen Wohnungsbau? Fragezeichen. Und diese Fragen beantwortet uns die Expertin Isabella Jandl. Das ist also Folge 47. Danke fürs Zuhören, das war's für heute und danke unserem heutigen Experten, Professor Dr. Mazda Atli.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.